NDR Info. Echo des Tages.
Mit Jochen Fischer im Studio. Einen schönen guten Abend. US-Präsident Trump ist in Europa. Erst das Treffen mit dem Papst, dann heute Ankunft in Brüssel bei EU und NATO. Die Europäer erhoffen sich mehr Klarheit über die Zukunft des transatlantischen Verhältnisses. Wir berichten gleich ausführlich und kommentieren auch. Einige türkische Offiziere, die in Deutschland Asyl bekommen haben, die werden in der Türkei von der Polizei gesucht. Und das könnte neue diplomatische Verwicklungen bedeuten. Nach dem Anschlag in Manchester gibt es auch Spuren zu den Hintermännern, die auch über Deutschland führen, und drei Tote in therapeutischem Wohnheim in Wuppertal. Zuerst, da fand er die NATO obsolet, was wir in Deutschland gerne als überflüssig übersetzt haben. Als US-Präsident hat Donald Trump dieses nicht wiederholt. Er findet sie sogar großartig und unverzichtbar. Allerdings, und da hat er seine Meinung nicht geändert, wenn die anderen Mitglieder Sicherheit unter Führung der USA wollten, dann sollten sie auch dafür zahlen. Donald Trump macht jetzt gerade seinen Antrittsbesuch bei der NATO. Und für uns ist dort Sebastian Schöbel unterwegs. Herr Schöbel, wie hat sich denn die NATO auf den Besuch vorbereitet? Wie will man Trump entgegenkommen?
Ja, man hat ein Paket geschnürt an Kompromissen, die man ihm vorlegen möchte. Zum einen wird die NATO der Anti-IS-Koalition, die ja von den USA angeführt wird, beitreten, ganz offiziell. Zwar sind schon die NATO-Mitglieder einzeln eben Teil dieser Koalition und sind ja auch dort schon engagiert, aber die NATO als Organisation eben noch nicht. Und das wird sie nun ganz offiziell heute bei diesem NATO-Gipfel beschließen, dass sie das tun wird. Das wird praktisch kaum Auswirkungen haben. Man hat zugesagt noch an, also die Zeitdauer der AWACS-Überwachungsflüge, die dort durchgeführt werden durch die NATO, zu verlängern, dass man sich dabei stärker engagiert, auch Luftbetankung für Koalitionsjets anzubieten. Aber insgesamt wird die NATO nicht sehr viel mehr tun, als was sie ohnehin schon tut. Und vor allem wird sie eben keine Bodentruppen nach Syrien schicken. Aber man versucht Trump da auf diesem Wege entgegenzukommen und zu sagen, hier, wir sind bereit, mit dir über deine Forderungen zu sprechen, wenn du natürlich im Gegenzug bereit bist, auch über einige unserer Forderungen zu sprechen.
Also die Forderung von Trump, die Hauptforderung ist ja das Geld. Es geht um die Finanzierung des Bündnisses. Da gibt es diesen magischen Wert von 2% Bruttoinlandsprodukt. Das ist ja eine gigantische Summe, allein wenn man das auf Deutschland beziehen würde. Und der Außenminister Gabriel, der hat ja bereits abgewunken, völlig unrealistisch. Was wird denn am Ende dabei rauskommen? Kompromiss in Sicht?
Also Trump scheint nicht kompromissbereit zu sein. Er hat hier seine erste längere Rede gehalten bei der Enthüllung eines Mahnmals hier vor dem neuen NATO-Hauptquartier und hat sehr unverblümt und sehr direkt gesagt, er hat den NATO-Mitgliedern vorgeworfen, dass sie nicht genug bezahlen, dass sie der NATO Geld schulden. Das war seine Formulierung und diese Lücke müsse jetzt geschlossen werden. Er sagte sogar, eigentlich wäre es notwendig, viel mehr als nur diese 2% des nationalen Haushaltes für die Verteidigung auszugeben, eben weil in den vergangenen Jahren NATO-Mitglieder ihren Pflichten nicht nachgekommen sein. Der Moment, in dem er diese Ansprache gehalten hat oder diese Forderung aufgestellt hat, der war sehr speziell gewählt, denn eigentlich wollte man in diesem Augenblick von ihm hören, dass er sich für den Artikel 5, also die gemeinsame Unterstützung im Bündnisfall, dass er sich dafür einsetzt, sich dafür ausspricht. Aber das hat er nicht getan, sondern im Gegenteil, er hat wieder die Gelddebatte aufgemacht. Und das wird man nicht unbedingt mit Wohlwollen registriert haben hier bei den anderen NATO-Mitgliedern.
Hat er denn gesagt, welche Länder er meint, die nicht genug zahlen?
Nein, er hat keins herausgenommen, er hat keins isolierten gesagt, hier, du bezahlst nicht genug, du Deutschland zum Beispiel, denn auch wir schaffen ja als Bundesrepublik dieses 2%-Ziel nicht. Allerdings hat Angela Merkel in der Vergangenheit auch immer wieder darauf hingewiesen, man müsse schauen, wofür dieses Geld ausgegeben wird, nicht nur einfach auf die blanken Zahlen schauen. Und das ist doch etwas, was sie ihm hier nochmal versucht zu erklären. Ob er das akzeptiert, glaube ich eher nicht, denn den Eindruck hat er einfach nicht gemacht.
Nun ist die NATO ja auch nicht einheitlich unterwegs. Es gibt einen großen Streit, ein großes Streitthema zwischen Deutschland und der Türkei innerhalb der NATO. Die deutschen Soldaten, die in Incirlik Syrien überwachen, die könnten abgezogen werden als Reaktion auf türkische Einreiseverbote für deutsche Abgeordnete. Wie ist denn damit heute umgegangen worden?
Na, man könnte sogar sagen, die werden abgezogen, wenn es dieses Besuchsrecht für die Abgeordneten nicht gibt. Das hat Angela Merkel so deutlich hier auch gesagt vor dem NATO-Gipfel. Sollte es kein Besuchsrecht für die Abgeordneten geben, dann kann die Bundeswehr dort nicht vor Ort bleiben. Das geht einfach nicht aus Gründen eben des deutschen Rechtes. Und deswegen wird sie das auch nochmal mit Erdogan ansprechen. Das hat sie auch angekündigt. Und dann wird man schauen, ob hier im Rahmen des NATO-Gipfels, ob es da eine Lösung gibt. Die NATO selbst übrigens, Generalsekretär Stoltenberg, will sich in diesen Streit nicht einmischen. Das sei etwas zwischen der Türkei und Deutschland.
Wie wird der Abend heute weitergehen?
Die Regierungschefs der NATO-Länder sitzen jetzt zusammen beim Arbeitsessen. Es wird natürlich über das Thema Geld gesprochen werden, auch über das Thema Antiterrorkampf gesprochen werden. Und dann wird Trump noch heute Abend weiterfliegen zu seinem nächsten Ziel auf seiner großen Rundreise, während seine Frau im Augenblick ein Parallelprogramm absolviert und zum Beispiel Kinderkrankenhäuser besucht und sich nachher mit der Königin trifft, um die sehr schönen königlichen Gärten in Brüssel anzuschauen.
Donald Trump bei der NATO, soweit die Einschätzungen dazu von Sebastian Schöbel live aus Brüssel. Der US-Präsident besucht also zum ersten Mal Europa, die NATO. Man versucht, sich zu verstehen. Kai Küstner meint in seinem Kommentar, das Fremdeln zwischen beiden Seiten geht aber auch danach weiter.
Gefühlt ist der Atlantik mit dem Amtsantritt von Donald Trump ein beträchtliches Stück breiter geworden. Europa und die USA trennte auf einmal mehr als ein Ozean. Dass sich daran so schnell nichts ändern wird, wurde nach der Trump-Premiere bei der EU überdeutlich. Ausgerechnet dem EU-Donald, Ratspräsident Donald Tusk und damit Namensvetter des US-Präsidenten, war es vorbehalten, Minuten nach dem Treffen vor die Presse zu treten. Bei dieser Gelegenheit verkündete der in seltener Klarheit, dass es bei den Themen Klimawandel und Handel nach wie vor Meinungsverschiedenheit gibt. Und nicht nur das. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, dass wir eine gemeinsame Position gegenüber Russland haben, erklärte Tusk wörtlich und gab sich damit noch nicht einmal Mühe, mit Wortgirlanden zu verzieren, was sich nicht verzieren lässt. Trump und die EU leben, der Beweis ist erbracht, auch mental weiter auf verschiedenen Kontinenten. Nun war von Anfang an klar, dass es schwierig werden würde, mit einem Mann im Weißen Haus, der den britischen Brexit bejubelte und der nahegelegt hatte, dass ihm die EU nicht nur herzlich egal ist, sondern dass ihm eine Zerlegung in ihre Einzelteile lieber wäre. Seit Trumps erstem Europabesuch ist nun aber auch deutlich geworden, dass der Atlantik so schnell nicht schmaler werden wird. Was die NATO betrifft, so versucht die nicht nur symbolisch die transatlantische Freundschaft zu beschwören. Das Gebäude des neuen Bündnishauptquartiers soll zwei Hände darstellen, deren Finger über den Atlantik hinweg ineinander greifen. Ein schönes Bild. Doch dass so manche NATO-Hand schweißnass geworden war, nachdem Trump im Wahlkampf die Bündnistreue in Frage gestellt hatte, lässt sich kaum verheimlichen. Nun versucht die NATO, dem Geschäftsmann Trump mit einem Tauschgeschäft beizukommen. Zeigen wir Flagge im Kampf gegen den Terror und geloben wir unsere Verteidigungsausgaben auch wirklich zu erhöhen, dann bezeichnest du uns nicht mehr als veraltet oder hinfällig. So lautet der Deal. Bloß nicht Trump verärgern, bloß keine neue Angriffsfläche bieten, so lautet das Motto. Doch ob das so funktioniert, dafür gibt es keine Garantie. Die ersten Worte des US-Präsidenten bei seiner NATO-Premiere verhießen schon mal nichts Gutes. Als habe er eine Schulklasse vor sich, erteilte Trump den versammelten Staats- und Regierungschefs eine Lehrstunde in Sachen Militärbudgets. Und anstatt ein klares Bekenntnis zu seiner Bündnistreue abzugeben, wiederholte er seine Behauptung, Merkel und Co. würden den USA enorme Summen schulden. Was diese Verteidigungsausgaben betrifft, so verabreicht die NATO dem US-Präsidenten im Grunde eine Beruhigungspille. Die Budgeterhöhungspläne sind seit 2014 gefasst. Man will das alles jetzt lediglich etwas nachprüfbarer machen. Doch was den beschlossenen Einstieg der NATO in die Anti-IS-Koalition betrifft, so birgt er durchaus Risiken. Nicht nur, weil die Islamisten das propagandistisch ausschlachten werden, sondern auch, weil das Begehrlichkeiten wecken dürfte, dass die NATO sich doch eines Tages an Kampfeinsätzen in Syrien oder dem Irak beteiligt. Was für den Moment ausgeschlossen wird. Bei all dem ist vollkommen offen, ob nicht der sprunghafte Mr. Trump dann doch seine Zusagen eines Tages, ob mündlich oder per Tweet, wieder zurücknimmt und damit aus dem so wichtigen transatlantischen Gebäude ein Kartenhaus macht. Unklar ist auch, was passiert, wenn der neue US-Präsident es eines Tages mit einer echten Krise zu tun bekommt. Der Atlantik ist und bleibt beunruhigend breit.
Der Kommentar von Kai Küstner im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Die EU und die Türkei verhandeln seit 2005 über einen Beitritt des Landes. Doch seit einigen Jahren, da stocken diese Gespräche. Und im Moment, da hat man den Eindruck, es ist nur eine Frage der Zeit, bis jemand erklärt, die Verhandlungen seien beendet. Aus europäischer Sicht haben die Schwierigkeiten mit dem jetzigen Präsidenten Erdogan zu tun. Der hat sein Land zunehmend in eine Ein-Mann-Regierung verwandelt. Und seit dem gescheiterten Putsch und den folgenden Massenverhaftungen, da ist das Klima immer rauer geworden. Und in dieser unfreundlichen Lage befinden sich beide Seiten nun und reden doch miteinander. Erdogan war heute zu Besuch bei der EU. Aus Brüssel berichtet Ralf Siener.
Da saßen sie mit versteinerten Mienen, die drei Präsidenten im neuen Brüsseler Ratsgebäude. Donald Tusk, der EU-Ratspräsident, Jean-Claude Juncker, der EU-Kommissionspräsident und der türkische Präsident Recep Erdogan war so angespannt, dass er fast im Merkel-Stil die Hände zur Raute formte. Nicht einmal eine Stunde lang dauerte das Dreiergespräch, eine Presseerklärung oder gar eine Pressekonferenz gab es anschließend ebenso wenig wie nach dem EU-Treffen mit Donald Trump kurz zuvor. Doch während Juncker und Tusk dem amerikanischen Präsidenten erst einmal das kleine Einmaleins der EU erklärten, zum Beispiel, dass es eben zwei gleichrangige EU-Präsidenten gibt, nämlich sie selbst, Juncker und Tusk, und Jean-Claude Juncker scherzte, das sei ein Präsident zu viel, und dabei auf seinen Kollegen Tusk deutete, konnten sie bei dem EU-Profi Erdogan gleich zur Sache kommen. Er habe die Frage der Menschenrechte in den Mittelpunkt der Diskussion mit Erdogan gestellt, teilte EU-Ratspräsident Tusk anschließend über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Beide Seiten hätten die Notwendigkeit der Zusammenarbeit betont. EU-Kommissionspräsident Juncker hatte bereits im Vorfeld des Erdogan-Besuchs klargemacht, dass eine Wiedereinführung der Todesstrafe in der Türkei das sofortige Ende der Beitrittsverhandlungen bedeuten würde.
Das ist mit europäischen Maßstäben, europäischen Werten, nicht nur die der Europäischen Union, sondern auch die des Europarates nicht vereinbart. Dies hatte den sofortigen Abbruch der Beitrittsgespräche zur Folge.
Da es in der Türkei keine unabhängige Justiz mehr gibt, flüchten zunehmend politische Erdogan-Gegner in die EU. Und da Erdogan mit der Einführung der Todesstrafe droht, haben sie zum Beispiel in der Bundesrepublik eine gute Chance auf Asyl. Das macht die Europäische Union aus Erdogans Sicht zusätzlich zu einem Gegenspieler. Die wiederum ist bemüht, die Spannungen nicht zu groß werden zu lassen, um den Flüchtlingsdeal mit der Türkei nicht zu gefährden. Die EU versucht sich gegenüber Erdogan großzügig zu zeigen. Sie hat mittlerweile über 4.600 syrische Bürgerkriegsflüchtlinge aus der Türkei aufgenommen. Dreimal mehr als zuvor aus der Türkei nach Griechenland flohen und wieder in die Türkei zurückgeschickt wurden, so wie es der EU-Flüchtlingsdeal vorsieht. Die Europäische Union versucht also, ihre Verpflichtungen aus dem Flüchtlingsvertrag mit Ankara überzuerfüllen, damit Erdogan diesen Vertrag nicht kurzerhand für beendet erklärt. Angesichts der Spannungen mit der EU, an denen der heutige Kurzbesuch Erdogans bei Tusk und Juncker nichts geändert hat.
Die Spannungen zwischen der Türkei und Deutschland werden also zusätzlich dadurch angeheizt, dass türkische NATO-Offiziere in der Bundesrepublik Asyl gefunden haben. Und zwei von ihnen, nach denen wird in ihrem Heimatland öffentlich gefahndet, wie WDR, NDR und Süddeutsche Zeitung berichten. Dennis Friese.
Demnach handelt es sich um einen Oberst und einen Oberstleutnant. Die Männer waren vergangene Woche mit einem Flugzeug aus Griechenland nach Deutschland gekommen. Dies hatte die Bild-Zeitung zuerst berichtet. Ihren Asylantrag begründeten die Offiziere nach Informationen von WDR, NDR und SZ damit, dass sie unter den meistgesuchten Militärs seien. Außerdem soll die Ehefrau eines Offiziers diesen nach ihrer Verhaftung in der Türkei schwer belastet haben. Er habe von Erdogans Gegenspieler Gülen persönlich einen Auftrag bekommen und gehöre zu dessen Organisation. Bisher gibt es allerdings Zweifel, ob Gülen wirklich an dem Putschversuch beteiligt war, und es ist nicht bekannt, unter welchen Umständen das Geständnis der Frau abgelegt wurde. Sie war wenige Wochen nach dem Putschversuch verhaftet worden. Die Offiziere gehörten nach türkischen Angaben zum Führungspersonal der renommierten Militärakademie in Ankara. Türkische Medien berichteten, dass Offiziere der Akademie zu den maßgeblichen Verschwörern vom 15. Juli zählen sollen. Sollte die Türkei nun stichhaltige Beweise für ihre Mitschuld am gescheiterten Militärputsch vorlegen, steht die Regierung in Berlin vor einer schwierigen Entscheidung. Bei den mehr als 400 ehemaligen türkischen Diplomaten, Militärs und hochrangigen Staatsbeamten, die bislang in Deutschland einen Asylantrag gestellt haben, hatte man kaum Bedenken, dass sie Putschisten seien. Vielmehr ging man davon aus, dass die Vorwürfe der Türkei ein politischer Schachzug seien, um Erdogan-Kritiker zu entfernen. Anfang Mai hatte die Bundesregierung erstmals Diplomaten Asyl gewährt. Offenbar soll es auch in Zukunft zu zahlreichen positiven Asylentscheidungen kommen, obwohl die türkische Regierung deshalb Druck macht. Sollte es sich nun bei den beiden Offizieren um Verschwörer handeln, die die Regierung eines NATO-Partners stürzen wollten, steckt die Bundesregierung in einem Dilemma. Bietet sie möglichen Putschisten Schutz und belastet das schon jetzt schwierige Verhältnis zur Türkei noch mehr, oder liefert sie die Offiziere möglichen Repressalien in der Türkei aus? Und die Fälle dürften weiter ansteigen. Inzwischen registrieren deutsche Behörden, dass sich immer mehr türkische Funktionsträger aus aller Welt nach Deutschland absetzen und hier um Schutz bitten. Einige europäische Länder sollen den türkischen Militärs und Diplomaten sogar dazu geraten haben, nicht bei ihnen Asyl zu ersuchen, sondern sich nach Deutschland abzusetzen.
Hier ist das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info um 18.45 Uhr. Bei der Suche nach dem Netzwerk hinter dem Attentäter von Manchester, da machen die Ermittler offenbar Fortschritte. Doch Premierministerin Theresa May ist höchst aufgebracht gegen die USA. Geheime Informationen müssten geheim bleiben. Denn es haben Fotos vom Tatort den Weg in amerikanische Zeitungen gefunden. Präsident Trump hat mittlerweile reagiert und angekündigt, die Verantwortlichen für diese Leaks zu verfolgen. Nicht geheim ist allerdings die neueste Erkenntnis über den Attentäter. Er soll 4 Tage vor dem Anschlag von Düsseldorf aus nach Manchester geflogen sein. Über die weiteren Ermittlungen in Großbritannien, Thomas Spickhofen.
Mit einer Schweigeminute gedachte Großbritannien heute Mittag der Opfer des Anschlags von Manchester. 116 Menschen wurden in die Krankenhäuser gebracht, sagt der Gesundheitsdienst jetzt. 75 werden noch immer behandelt, 23 mit zum Teil sehr schweren Verletzungen. Sie bekamen heute Besuch und Anteilnahme von der Queen. Schrecklich sei das alles, schockierend, schlimm.
Well, I think it's a shock, isn't it? You know?
Big shock. Mm. Really big shock for them.
Thank you. Very wicked. Mm.
Die Polizei kommt bei ihren Ermittlungen eigenen Angaben zufolge sehr schnell voran. 8 Personen sitzen im Polizeigewahrsam, sagt Ian Hopkins von der Polizei in Manchester. Es seien bedeutende Verhaftungen und bei den Durchsuchungen habe man Dinge gefunden, die sehr wichtig für die Ermittlungen seien.
The arrests that we have made are significant. And initial searches of premises have revealed items that we believe are very important to the investigation.
Weiterhin sucht die Polizei nach dem Netzwerk hinter dem Attentäter, das ihm möglicherweise bei der Vorbereitung half. Ian Blair, der 2005 bei den Bombenanschlägen in London Polizeichef der Stadt war, sagt, die Angst sei ganz offensichtlich, dass wer so eine Bombe baut, nicht nur eine gebaut hat. Deshalb stünden die Ermittlungen so unter Druck.
The fear obviously with this one is that whoever made that bomb may not have just made one, and that is why this is such an urgent inquiry.
Für Empörung sorgt bei den britischen Ermittlern, dass interne Ergebnisse in amerikanischen Medien aufgetaucht sind. Die New York Times hat Fotos vom Tatort veröffentlicht, die aus den Ermittlungsunterlagen stammen. Das untergrabe das Vertrauen, heißt es bei der Polizei in Großbritannien. Schon am Dienstag war der Name des mutmaßlichen Attentäters ebenfalls zunächst in amerikanischen Medien aufgetaucht. Premierministerin Theresa May kündigte vor ihrer Abreise zum NATO-Gipfel in Brüssel an, sie werde dort US-Präsident Donald Trump klarmachen, dass der Austausch von Geheimdienstinformationen sicher bleiben müsse.
I will make clear to President Trump that intelligence that is shared between our law enforcement agencies must remain secure.
Die BBC berichtet, die Polizei in Manchester werde im Zusammenhang mit dem Anschlag keine geheimen Informationen mehr an ihre amerikanischen Partner weiterleiten. Inzwischen ist in einigen Orten der Wahlkampf wieder aufgenommen worden. Morgen soll er landesweit neu gestartet werden. In 2 Wochen wird ein neues Unterhaus gewählt. Mit verhaltener Freude feierten die Fans von Manchester United den Sieg gestern Abend in der Europa League. Man United-Fan John musste in der Stunde des Triumphs an die Opfer des Anschlags denken.
What happened in this city this week and the amount of people who are out and about now pays tribute to the spirit and the quality of the people in the city of Manchester.
Was in dieser Woche passiert ist und die vielen Leute, die den Geist von Manchester gelebt haben, diese Gemeinschaft, das ist einfach unglaublich. Aber ich muss auch daran denken, dass wir heute Abend nach Hause gehen und feiern können. Und ein paar Mädchen, die am Montag zu einem Konzert gegangen sind, sind nie wieder nach Hause gekommen.
They never went home.
Während der amtierende US-Präsident in Brüssel ist und ernste Gespräche bei der NATO führt, da ist sein Vorgänger Obama in Berlin zu Gast auf dem Evangelischen Kirchentag. Zusammen mit der Bundeskanzlerin nahm er an einer Podiumsdiskussion teil. 70.000 Menschen waren ihr Publikum. Marc Weinrich berichtet.
Heilsbringer, Hoffnungsträger, Popstar. Barack Obama strahlt unter dem grauen Himmel von Berlin.
First of all, guten Tag. It's good to see all of you. It's good to be back in Berlin.
Die Zehntausenden, oft jugendlichen Besucher, sind begeistert vom früheren US-Präsidenten. Es war ein Heimspiel für Angela und Barack, wie sich die beiden nennen. Doch neben Lachen und Nettigkeiten ging es auch um die großen politischen Themen. 4 junge Erwachsene durften Fragen stellen, wie die Deutsch-Türkin Filiz Marlin Kuyucu.
Mein persönlicher Eindruck ist, dass wir uns an das Sterben gewöhnt haben. Es ist zum Alltag geworden. Mir ist bewusst, dass die Politik mit verschiedenen Herkunftsländern an Lösungen arbeitet. Dennoch finde ich es unverantwortlich, so viele Menschen auf dem Mittelmeer sterben zu lassen. Daher ist meine Frage, was können Sie jetzt tun, damit jetzt weniger Menschen sterben?
Obamas Antwort war durchaus erwartbar.
Wir können all das Leid nicht über Nacht abschaffen. Das Ziel muss sein, uns ständig nach vorn zu bewegen und die Situation in den Heimatländern der Flüchtlinge zu verbessern. Manche Aspekte der Flüchtlingsfrage, mit denen wir umgehen müssen, haben damit zu tun, dass Schlepper Profit machen wollen. Das müssen wir beenden.
Für einen Moment scheint für viele die Welt in Ordnung. Barack Obama ist wieder der Präsident, denn so darf er laut Protokoll auch nach seiner Amtszeit immer noch offiziell angeredet werden. Mit einem eindringlichen Appell für Freiheitsrechte und diplomatische Konfliktlösungen hat sich der frühere Präsident indirekt gegen Donald Trump gestellt und wird dafür bejubelt.
Wenn ich an meine Rolle als Präsident zurückdenke, ist es besonders wichtig, dass wir mobil machen für unsere Werte und Überzeugungen und wir gegen Trends vorgehen, die Menschenrechte verletzen, Demokratie unterdrücken und individuelle Überzeugungen verbieten.
Für eigene Überzeugungen einstehen, das war auch das Credo von Angela Merkel.
Das, wovon ich überzeugt bin, das versuche ich Tag für Tag nicht zu vergessen, sondern ein Stück dafür zu arbeiten, auch mal Widerstände hinzunehmen. Und dann geht's manchmal langsamer, als wir denken. Aber dann habe ich wenigstens ein gutes Gefühl.
Während der 90-minütigen Veranstaltung hat sich Barack Obama oft an die vielen jungen Besucher gewandt, auch in seinem Schlussplädoyer. That's making the world
a better place. Lass uns die Welt zu einem besseren Ort machen. Engagiert zu sein, sich einzumischen, das ist der Schlüssel. Er hilft uns dabei, unsere Probleme heute zu lösen. Wer sagt, Politiker und Organisationen sind korrupt, mag sein. Aber das ist so, weil ihr euch nicht einmischt. Es wird noch schlimmer werden, wenn ihr nicht eintretet für die Werte, an die ihr am meisten glaubt.
Sprach's und verschwand nach Baden-Baden, wo er am Abend den Deutschen Medienpreis entgegennimmt.
Der britische Historiker und Schriftsteller Timothy Garton Ash hat den internationalen Karlspreis erhalten. Garton Ash beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit der Geschichte Europas seit 1945 und ist ein vehementer Gegner des Austrittes aus der EU. Mit dem Karlspreis ehrt die Stadt Aachen seit 1950 Verdienste um die europäische Einigung. Der Preis wird im Krönungssaal des Aachener Rathauses verliehen und unser Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der war heute auch dabei.
Vor fast 40 Jahren fährt ein kleiner, blauer Alfa Romeo auf der Transitstrecke durch die DDR Richtung Berlin. Am Steuer ein britischer Student, der sich strikt an die Geschwindigkeitsbegrenzung hält. Der Student ist nervös und fragt sich, ob die Stasi nicht auch sein Auto verwanzen könnte.
Und tatsächlich war die Stasi-Akte von Timothy Garton Ash unter dem Namen Romeo angelegt, berichtet Frank-Walter Steinmeier in seiner Laudatio im Aachener Krönungssaal. Als Student lernte der britische Historiker die Diktatur der DDR kennen. Zu Gründungszeiten von Solidarność bei Freunden in Polen erlebte er Weltgeschichte am Küchentisch, sagte der Bundespräsident. Garton Ash lehrt heute als Professor an der Universität Oxford und tritt auch immer als Politikkommentator auf. In einer Zeit, wo die Politiker Europas nicht vorankommen, ist Garton Ash gefragt, meint der Laudator. Denn Europa dürfe nicht in der Krise verharren.
Daran zu erinnern, meine Damen und Herren, Mut zu schöpfen aus der Geschichte und zugleich mit schonungslos klarem Blick auf die Gegenwart zu schauen, das ist genau das Markenzeichen von Timothy Garton Ash. Und das ist eben nicht nur historische Analyse, sondern auch ein Appell an Europas Regierungen. Schaut auf das Kostbare, was Europa erreicht hat. Verspielt es nicht, überwindet die Krise.
Die größte Krise von Garton Ash war die Abstimmung über den Brexit in Großbritannien. Er nennt es selbst seine größte Niederlage und will alles dafür tun, weiterhin für eine enge Bindung Großbritanniens an die EU zu kämpfen. Der Karlspreisträger hat da große Hoffnung.
In fact, I've never in my life seen so much passionate.
Tatsächlich habe ich noch nie in meinem Leben so viel leidenschaftliches Pro-Europäertum erlebt wie im heutigen Großbritannien, gerade auch in Schottland, London und unter jungen Menschen. Aber seien Sie versichert, wir britischen Europäer haben nicht aufgegeben.
Von der Gründergeneration der Europäischen Union sprach der Karlspreisträger, die Krieg, Holocaust, Gulag und Diktaturen erlebt hat. Jetzt gilt es, auf die Jugend zu setzen, die Europa erst nach dem Fall der Berliner Mauer kennengelernt hat. Timothy Garton Ash.
Nun haben wir zum ersten Mal eine ganze Generation von Europäern, die überwiegend seit 1989 aufgewachsen sind. Sie kennen nur ein Europa, das weitgehend geeint und überwiegend frei ist. Wir müssen diese Generation jedenfalls vermitteln, dass das, was sie heute als normal betrachtet, historisch gesehen außerordentlich ist.
Und Europa sei niemals fertig, sagte Garten Esch in seiner Dankesrede im Aachener Krönungssaal.
Der britische Historiker Timothy Garten Esch erhält den Karlspreis aus Aachen, Susanne Bode. In Wuppertal sind gestern drei Bewohner eines Heimes der Diakonie getötet worden. Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei nahm noch in der Nacht einen weiteren Bewohner unter dringendem Tatverdacht fest. In dem Heim sind psychisch Kranke untergebracht. Die Hintergründe sind noch immer nicht ganz geklärt. Die Bewohner in dem Heim lebten dort in Wohngruppen. Helga Rosenkranz berichtet.
Noch ist der Ablauf der Tat nicht genau bekannt. Laut Staatsanwaltschaft soll der 42 Jahre alte Bewohner des sozialtherapeutischen Heimes durch das Haus gelaufen sein und seine Opfer womöglich wahllos angegriffen haben. Die 38, 52 und 63 Jahre alten Männer, ebenfalls Bewohner des Heimes, starben durch Messerstiche. Das Heim der Diakonie ist jetzt versiegelt. Experten der Kriminalpolizei sichern Spuren und befragen mögliche Zeugen. Der Verdächtige ist in Polizeigewahrsam, aber unter ärztlicher Aufsicht. Eine Psychiaterin hat ihm heute Nachmittag eine verminderte Schuldfähigkeit bescheinigt. Der Staatsanwalt will morgen früh beim Amtsrichter die vorläufige Unterbringung in einer forensischen Klinik beantragen. Die etwa 30 Bewohner des Heimes, in dem sich Betreuer um psychisch kranke Menschen kümmern, sind vorerst in anderen Einrichtungen untergebracht.
Am vergangenen Samstag um diese Zeit, da war klar, der Hamburger Sportverein, der hatte es geschafft. Er muss nicht auf Platz 16 der Fußball-Bundesliga ums Weiterkommen zittern. Auf diesem Relegationsplatz, da landete stattdessen der VfL Wolfsburg. Relegation heißt, der 16. trifft auf den Drittbesten der zweiten Liga und das ist Eintracht Braunschweig. Das erste rein niedersächsische Relegationsduell findet am Abend in Wolfsburg statt. Von dort Christopher Klein.
Gewünscht hat sich diese Relegation keine der beiden Mannschaften. Und trotzdem könnte die emotionale Ausgangslage kaum unterschiedlicher sein. Für den VfL Wolfsburg und Trainer Andris Jonker sind diese beiden Spiele eine Strafe.
Jetzt müssen wir wirklich gewinnen. Und es muss vorbei sein mit diesen Zeiten, dass wir denken, wir sind gut. Aber am Ende haben wir keine Punkte.
Für Eintracht Braunschweig hingegen sind die Relegationsduelle eine Auszeichnung, sagt Kapitän Ken Reichel.
Wir freuen uns riesig auf die beiden Spiele. Das ist die Belohnung für die Riesensaison, die wir gespielt haben mit 66 Punkten. Da wollen wir das Bestmögliche für uns rausholen.
Diese niedersächsische Relegation ist auch sonst geprägt von Unterschieden. Auf der einen Seite die Wolfsburger mit einem von Sportdirektor Olaf Rebbe und Vorgänger Klaus Allofs auf internationale Ziele ausgerichteten Kader.
Der Zweitligist ist der Herausforderer, der Erstligist ist derjenige, der den Bestand sichern will, die Klasse halten möchte. Und ob wir uns darin wohlfühlen oder nicht, ist egal. Wir wollen darin erfolgreich sein in dieser Rolle.
Auf der anderen Seite Eintracht Braunschweig. Die Mannschaft von Trainer Thorsten Lieberknecht, für die schon Platz 3 in der zweiten Liga ein Riesenerfolg war.
Es ist ein Kräftevergleich, der eigentlich im Bereich des Unmöglichen zu liegen scheint. Aber auch das ist das Herausfordernde eben für uns als kleiner Underdog, dann eben diese Herausforderung auch so anzunehmen.
Auch bei der Vorbereitung auf diese Relegation gingen beide Clubs unterschiedliche Wege. VfL-Trainer Andris Jonker fuhr mit seiner Mannschaft 2 Tage ins Trainingslager an die deutsch-niederländische Grenze.
Wir haben viel gesprochen, wir haben Bilder angeschaut, wir haben trainiert und wir haben einmal Minigolf gespielt. Einfach komplette Ruhe und miteinander sein, das hat es uns gebracht.
Thorsten Lieberknecht und seine Braunschweiger bereiteten sich wie üblich auf dem eigenen Vereinsgelände vor.
Es gibt genügend schöne, ruhige Plätze in Braunschweig, um auch Ruhe zu finden. Also von daher haben wir uns für die Normalität entschieden.
Auch das zeigt die emotionale Ausgangslage vor den Relegationsduellen heute in Wolfsburg und kommenden Montag in Braunschweig. Der VfL versucht alles, um die Blamage abzuwenden. Die Eintracht freut sich auf ihre Chance, eine große Überraschung zu schaffen.
Und das Relegationsspiel zwischen Wolfsburg und Braunschweig beginnt heute Abend um 20.30 Uhr. Und das war das Echo des Tages für heute auf WDR 5 und NDR Info. Ich darf Ihnen noch einen schönen Feiertagsabend wünschen. Sage Tschüss für heute. Mein Name ist Jochen Fischer.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.